Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb sechs, Sie hören DRS 1.
Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Thema heute am Abend. Stadtregion Luzern. Das Parlament von Luzern ist für die Fusionen, das von Kriens dagegen. Der Krienzer Einwohnerrat hat nichts gegen Hochhäuser auf dem Eichhof-Areal. Der Urner Ständerat Markus Stadler ist mit einem Vorstoss zur Sanierung von Gotthard-Strassentunnel abblitzt und das Wetter. Morgen hat es zuerst wieder Nebel, durch den Tag aus kommt die Sonne. Am Mikrofon ist Peter Bortmann. Der Krienzer Einwohnerrat sagt Ja zum Antrag vom Gemeinderat, man soll beim Projekt Starke Stadtregion Luzern aussteigen. Das Gemeindeparlament hat den Entscheid nach längerer Debatte mit 17 zu 11 Stimmen gefällt. Das letzte Wort hat jetzt das Stimmvolk. Heute Morgen hat das Luzern Stadtparlament über den Bericht diskutiert und klar Ja gesagt zu weiteren Verhandlungen mit fusionswilligen Gemeinden. Der Dario Pelosi war bei beiden Ratsdebatten dabei gewesen. Dario Pelosi, zuerst auf Kriens. Wie stark umstritten ist der Entscheid gewesen?
Es ist tatsächlich wirklich intensiv gestritten worden heute Nachmittag im Einwohnerrat Kriens. Man hat deutlich gespürt, dass der Befürworter und der Gegner von weiteren Fusionsverhandlungen die Zukunft von Kriens wirklich am Herzen liegt. Der Entscheid ist dann mit 17 zu 11 Stimmen relativ deutlich gegen eine Fusion gewesen.
Was sind denn für Argumente gekommen in dieser Diskussion?
Einig ist man sich im Rat gewesen, dass die stärkere Kooperation, das ist ja die andere Schiene gewesen, dass die nicht brauchbar sei. Bei der Diskussion ist es dann in erster Linie um die Frage gegangen, hat Kriens schon genug Informationen rund um die Fusion oder nicht. Die CVP, die hat dafür plädiert, dass man zuerst einmal alle Fakten auf den Tisch legen muss, bevor man entscheiden kann. Daniel Piazza von der jungen CVP hat im Gemeinderat dann auch vorgeworfen, er will aus dem Prozess aussteigen, bevor wir überhaupt ausgehandelt haben, was für konkrete Folgen so eine Fusion für die Gemeinde hätte. Die SP im Rat, die hat ebenfalls gefunden, man verbaue sich zu früh mögliche Chancen. Sie hat dem Gemeinderat dann auch vorgeworfen, er sage nein, habe aber keine konkrete Idee, wie es mit Kriens überhaupt in Zukunft weitergehen soll. Und die Grünen, die haben das Bedenken gegeben, dass die politischen Grenzen nicht mehr den Arbeits- und Lebensbereich entsprechen. Und wichtig sage ich vor allem Quartier. Die FDP, das war dann die andere Seite, die haben gefunden, dass eine Fusion ohne finanzstarke Gemeinden wie Horb oder Meggen gar keinen Sinn mache. Und sogar vom Verkauf von der Heimat, das Zitat, fremde Vögt, hat der Alfons Graf von der SVP geredet.
Und was hat heute Nachmittag der Gemeinderat gesagt, der ja eher überraschend auch gegen die Fusionen ist?
Der Gemeinderat, der hat noch einmal betont, dass man das Problem von Kriens oder die Probleme von Kriens durch Fusion allein nicht können lösen. Wir müssen Verbesserungen machen und die können wir im Alleingang besser machen. Konkret ist da die Gemeindepräsidentin Helene Meyer-Jenny aber nicht geworden. Sie hat dann vertröstet auf die Budgetdebatte oder die Finanzplandebatte, die steht als nächstes dann an. Und der Gemeinderat muss natürlich jetzt dort den Beweise bringen, was er konkret machen will, wie er das finanziell zahlen will, dass Kriens wieder auf die Beine kommt. Eine Idee hat Helene Meyer aber durchblicken lassen. Zum Beispiel, dass die Gemeinde zwar nicht fusionieren will, aber mehr davon profitieren will, dass Luzern, der Brand Luzern, international immer besser dasteht. Und sie hat das gefunden, man könnte ja dann Luzern sein, wenn es international Sinn macht. Eine Fusion mit Luzern, das ist eben tabu.
Wir haben es gesagt, am Vormittag hat das Luzerner Stadtparlament über das Gleiche geredet. Dort war der Entscheid für Fusionen klar gewesen. Haben wir das Luzern noch probiert, Einfluss zu nehmen auf den Krienzer Entscheid?
Ganz klar, heute Morgen ist im Stadtparlament immer wieder betont worden, dass wir ein starkes Signal müssen senden aus dem Parlament an die Agglomerationsgemeinden. Die Linke, die hat auch moniert, gerade die Bürgerlichen haben ihre Parteigespänle in der Agglomeration zu wenig gut zugeredet. Zusammen sind wir stark, das ist die Losung von links bis fast rechts gewesen. Und um das zu untermalen, hat zum Beispiel der Andras Öschwegi von den Grünliberalen auch den Sport als Beispiel genommen.
Wenn ich heute ins FCL-Stadion gehe und mir ein Spiel anschaue, dann sitzen neben mir doch auch schon Leute aus Ebiken, aus Kriens, aus Emmen, aus Adligen und alle rufen zusammen «Hopp Luzern!». Und Zufall oder nicht, gerade jetzt gewinnt ja Luzern meistens.
Aber eben, zu Kriens hat auch die sportlichen Bemühungen, die haben keine Chance gehabt.
Was heissen jetzt die zwei unterschiedlichen Entscheide für das ganze Projekt Starke Stadtregion?
Ich glaube, in beiden Parlamenten haben sich zwei Sachen ganz deutlich gezeigt. Auf der einen Seite, die verstärkte Zusammenarbeit unter den Gemeinden, das eigentliche Gegenstück zu diesen Fusionsplänen, die haben nie nicht Freunde gefunden. Und auf der anderen Seite ist es für beide Parlamente heute ganz wichtig gewesen, dass Stimmvolk das letzte Wort hat. Bei einer starken Stadtregion Luzern, da ging es um die Stadt und um die Agglomeration und um die Zukunft, die konkrete Zukunft. Und das können nicht einfach ein Parlament entscheiden.
Der Dario Pelosi zu den Entscheiden von der Gemeindeparlament von Luzern und von Kriens zu der starken Stadtregion. Und wir bleiben gerade im Einwohnerrat von Kriens. Der hat heute Nachmittag eine Volksmotion gegen die Hochhäuser auf dem Eichhof-Areal deutlich abgewiesen. Damit ist das Projekt von einer Überbauung vom Eichhof-Areal einen Schritt weiter. Auf diesem Areal sollen für rund 200 Millionen Franken zwei Hochhäuser gebaut werden und ein Hotel. Und auch eine Hotelfachschule will auf Kriens zügeln. Der Dario Pelosi ist in der Frage nachgegangen, was als die private Hotelfachschule, die zu Kriens 50 Millionen Franken investieren will, genau macht.
Das Eiermeiz-Kästenbaum, das ist eine Reihe von Gebäuden aus den 70er Jahren. In Hand gebaut, umgeben von Villen für gut betuchte und mit einem prächtigen Blick auf eine Vierwaldstätte und den Bürgerstock. Der Andreas Breitenmoser ist Vizepräsident vom Verwaltungsrat vom Eiermei. Seine Hotelfachschule gäbe es seit 20 Jahren, gegründet hat sie seinen Schwiegervater Heinz Böcki. Die 230 Studentinnen und Studenten hier, die kommen von Ländern rund um den Globus, vor allem aus Südostasien. Und sie sollen zu Hotelfachprofis ausgebildet werden, sagt er.
Auf der einen Seite kommt man akademische Ausbildung über, das heisst, man hat Vorlesungen, man hat Übungen, Seminare, Tutorien, die man verfolgt, die man mitmachen muss. Aber auf der anderen Seite ist man auch in der Küche, man muss auch servieren, man tut auch Events organisieren, man tut auch Front-Office-Aktivitäten lernen. Es ist eine Art wie eine Berufslehre kombiniert mit einer akademischen Ausbildung, die man bei der IMI macht.
Zu Kästenbaum werde Englisch unterrichtet. Aber es gäbe in der Ausbildung auch noch andere Unterschiede zwischen einer klassischen schweizerischen Hotelfachschule zu Luzern oder zu Lausanne und dem IMI.
Der grösste Unterschied ist, dass man bei uns einen quasi akademischen Abschluss machen kann. Also man kann bei uns quasi einen Bachelor machen oder einen Master machen. Und der ist auch international akkreditiert, weil wir arbeiten mit der Manchester Metropolitan University zusammen. Und die tut unseren Studenten quasi eine Degree abgeben. Das ist etwas, was an Schweizer Hotelfachschulen nicht der Fall ist.
In der Schweiz sind private Hotelfachschulen wie ein IMI allerdings staatlich nicht anerkannt. Weil alle so eine Schule auftun können, ist der Ruf von so einem Institut oft zweifelhaft. Und immer wieder werden die schwarze Schafe entlarvt. Mit dem schlechten Image müssen sie sich auch umschlagen. Trotzdem eine staatliche Anerkennung überzukommen, um sich abzuheben, das sei schwierig. Dieses Konzept von Schule, das können wir hier nämlich nicht absegnen, erklärt Andreas Breitenmoser.
Wenn wir uns als quasi sogenannte Fachhochschule würden anerkennen lassen, dann müssten wir relativ viele Ressourcen aufwenden in Research. Man müsste eine Minimalanzahl haben von 500 Studenten im Semester. Man müsste eine gewisse Anzahl haben von Professoren. Das ist ein riesen Katalog, den man füllen muss. Und das würde einfach relativ viele Ressourcen binden, wo man einfach investieren müssen, nur damit wir in der Schweiz anerkannt sind, was aber nicht dem Studenten als gut kommt.
Weil für seine Studierenden sei weniger eine nationale Anerkennung wichtig, sondern ein internationalen Abschluss.
Unsere Studenten kommen ja vom Ausland und die arbeiten dann auch wieder im Ausland. Also entweder gehen sie in ihre Herkunftsländer zurück oder gehen in die USA oder England etc. Und deshalb ist es für die Studenten extrem wichtig, dass sie einen international anerkannten Abschluss haben.
Als seriöse Schule international ausweisen, deckt das IMI neben einer ganzen Zielete von Qualität die Tatsache, dass es die Schule schon mehrere Jahrzehnte gäbe, immer mit der gleichen Partneruni. Das Echo der Studenten, das sei auch wichtig, die täget via Internet schnell entscheiden, ob eine Schule gut sei oder nicht. Und gute Noten fürs IMI gibt es vom Verband der Luzerner Hotelier, wie auch vom Josef Wittmer vom Luzerner Amt für Berufsbildung.
Das ist eigentlich eine der besten. Die haben alles Interesse daran, oder? Die können ja nicht an so einen zentralen Standort kommen, zumindest in der Stadt innen und etwas Unseriöses machen. Das muss man einfach sagen, das ist illusorisch.
Dass das IMI jetzt eben seinen Sitz von Kästenbaum näher als Zentrum Luzern auf Kriens zügeln, das hat mit den Gebäuden zu tun. Die Schule, die Platz aus allen Nähten und grössere Investitionen in die Gebäude sind fällig, sagt Andreas Breitenmoser.
Es ist natürlich schon so, dass wir hier auf dem Standort nicht weiter wachsen können. Also es wäre quasi ideal gewesen, man hätte hier ausbauen können. Aber das ist einfach rein von der Topografie, von dem Land her. Und auch weil wir hier in einer Villenzone sind, ist ein Ausbau nicht möglich. Also wir sind hier auf die 230 Studenten sind wir limitiert. Und dadurch, dass wir einen Wachstumsplan haben in der Zukunft mit mehr ein Kooperationsabkommen mit internationalen Universitäten, sind wir wie dazu gezwungen, zu einem Standort zu verlassen.
Und darum jetzt eben die Baupläne für einen neuen Campus vom IMI Zrienz.
Die IMI plant dort einen Campus zusammen mit der BVK, mit einem Hotel. Und das ganze Investitionsvolumen ist 200 Millionen und von denen dort IMI 50 Millionen beisteuern.
Und in dem Campus sollen dann einmal 500 Studierende Platz finden. Auch wenn die Schule dann doppelt so gross sei, die Philosophie von einem familiären Betrieb mit kleinen Klassenzimmern, die bleiben die gleiche.
Dass die Überbauung jetzt definitiv realisiert werden kann, muss die Gemeinde Kriens noch ihr Bau- und Zonenreglement revidieren. Der Gotthard-Strassentunnel muss man in den nächsten Jahren sanieren und die wichtige Nord-Süd-Verbindung bleibt während der Sanierung längere Zeit zu. Wie lange ist noch offen? Im Kanton Uri macht man sich trotzdem schon Sorgen, wie sich das auf die Thurner Volkswirtschaft könnte auswirken. Der Ständerat Markus Stadler von den Grünliberalen hat darum in einem Postulat weitere Abklärungen zu diesen Fragen verlangt. Verkehrsministerin Doris Leuthard hat heute aber im Ständerat gesagt, wir haben genug Grundlagen für einen Entscheid, wie wir den Tunnel sanieren
wollen. So oder so werden Sie politisch zu entscheiden haben. Wir können jetzt nochmals 5 Jahre Berichte verlangen. Diesen Entscheid werden Sie nicht auf wahnsinnig viel mehr Erkenntnissen fällen, wenn wir jetzt nochmals jahrelang Berichte verfassen, sondern wir sind der Meinung, die Grundlagen, die wir bis Ende dieses Jahres jetzt noch justieren, die werden ausreichen.
Wir dürfen dabei auch klären, wie es sich die Sanierung auf die Thurner Volkswirtschaft auswirkt und wie es wir eine rollende Landstrasse auf der Schiene realisieren können. Entscheiden dürfte wahrscheinlich das neue Parlament nächstes Jahr. Das Postulat ist mit 16 zu 12 Stimmen abgelehnt worden. Der Raymond Loretan ist der neue Präsident der SRG SSR, der Trägerschaft von Schweizer Radio und Fernsehen. Die Delegiertenversammlung der SRG hat den 56-jährigen ehemaligen Generalsekretär der CVP Schweiz heute Nachmittag zum Nachfolger von Jean-Bernard Münch gewählt. Um das Amt auch beworben hat sich der Präsident der SRG Deutschschweiz, Viktor Baumler. Der ehemalige Luzerner Staatsschreiber ist im dritten Wahlgang auf 19 Stimmen gekommen, der Raymond Loretan auf 21. Das Dach von KKL Luzern muss saniert werden. Nur 13 Jahre nach der Eröffnung vom Kultur- und Kongresszentrum muss man vor allem das Vordach für 18 Millionen Franken flicken. Wer das zahlt, ist noch nicht klar. Die KKL-Leitung sagt, es sei Baupfusch von der Generalunternehmung gewesen, darum müsse die für die Kosten aufkommen. Im Frühling hat man eine Testsanierung gemacht, um zu schauen, was man alles machen muss. Dort hat sich gezeigt, dass man beim Bau zum Teil falsches Material verwendet und ungenau gearbeitet hat. Anfang Oktober wird mit den Bauarbeiten am neuen Steinbach-Viadukt über den Sielsee angefangen. Der neue Viadukt ist 450 Meter lang und ersetzt die Altbrücke über den Sielsee. Die Neubrücke wird 13 Meter breit und damit doppelt so breit wie die alte. Im Spätsommer 2014 soll die neue Brückenverbindung bei Einsiedeln eingewichen werden, hat das Baudepartement vom Kanton Schweiz heute mitgeteilt. Der Schweizer Kantonsrat hat dafür 29,5 Millionen Franken bewilligt. Kantonspolizeien von Uri und von Schweiz haben in der Nacht auf heute auf der Achsenstrasse eine koordinierte Grosskontrolle durchgeführt. 18 Personen sind gebüßt und 4 angezeigt worden, haben die beiden Polizeien heute mitgeteilt. Im Ganzen hat die Polizei zwischen dem 9 am Abend und der Meissnacht in Brunnen und Sisigen 136 Fahrzeuge und 178 Leute kontrolliert. Im Einsatz waren 2 Dutzend Polizistinnen und Polizisten. Der Felix Kuhn von den Grünen ist neuer Präsident der Einbürgerungskommission der Stadt Luzern. Das Stadtparlament hat Felix Kuhn heute als Nachfolger von Katharina Hubacher gewählt. In der Einbürgerungskommission sind 7 Leute. Sie ist abschließend zuständig für die Einbürgerungen in der Stadt Luzern. Die Längmattenbrücke über die Ölwies Zwicken in der Gemeinde Eschlismatt muss sofort saniert werden. Die Brücke sei in einem schlechten Zustand und müsse aus Sicherheitsgrund bis Mitte nächstes Jahr geflickt und die Ölwies verstärkt werden, schreibt der Gemeinderat von Eschlismatt heute in seinen Mitteilungen. Die Brücke von der Kantonsstrasse zwischen Wicken und der Kantonsgrenze zu Bern soll laut dem kantonalen Bauprogramm zwischen 2015 und 2018 neu gebaut werden. In der Gemeinderat von Eschlismatt und von Marbach wäre es lieber, wenn der Neubau vorgezogen würde, statt jetzt die Brücke noch zu sanieren. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz auf DRS1. Wir kommen zum Regitipp. Vor dem historischen Museum zu Luzern steht gerade jetzt ein massiver Betonklotz. In dem kann man reinstehen. Es ist eine Art eine betonierte Ritterrüstung. Echte Ritterrüstungen hat es natürlich im Museum innen. Das ist für ein historisches Museum nicht überraschend. Überraschend ist eher, dass das Historische Museum Luzern Rüstungen zum Thema von einer Sonderausstellung gemacht hat. Der Stefan Einholzer hat mit dem Museumsdirektor Heinz Horath über die Ausstellung geredet.
Heinz Horath, mit dem Thema Rüstungen ist man eigentlich in einem historischen Museum beim Ursprung angekommen. Dort ist man wirklich im Kerngeschäft.
Kann man wirklich so sagen, wir gehen auch aus von unseren mittelalterlichen Rüstungen. Uns ist einfach aufgefallen, dass die Rüstungen, gerade wenn man einen Visierhelm geschlossen hat und man nur zu einem Schlitz aussieht, dass das sehr nahe bei einer Burka ist oder bei dieser ganzen Kopftuchdiskussion, die wir führen. Und dann haben wir gefunden, dass wir das Thema mal aufgreifen und wenn effektiv das ganze Spektrum zwischen Schutzbekleidungen in der Arbeitswelt, Schutzbekleidungen im Sport und dann aber eben Rüstungen, Lifestyle-Rüstungen, die wir alle immer Alltag tragen, das Thema möchten wir darstellen.
Was für Lifestyle-Rüstungen haben Sie denn im Visier? Daran was denken Sie?
Nehmen wir mal an, den schwarzen Anzug vom Mann, Krawatte. Das sind ja alles Sachen, die man ganz in einem bestimmten Moment anlegt, weil man sich dann wohlfühlt und weil man es in einer bestimmten Situation braucht. Oder der Mantel gehört dazu, oder der Hut, oder die Sonnenbrille, oder das Kopftuch eben. Und zwar auch unsere Tradition von Kopftüchern, die ja nicht einfach islamisch beleidigt sind, sondern bei uns auch dazugehören. Das sind so Beispiele.
Was kommt der Besucher sonst noch zu sehen über?
Es hat spektakuläre Arbeitsbekleidungen. Es hat der Goalie vom EVZ, der bei uns vertreten ist. Es hat einen Kendo gehabt, den auch nicht alle Leute kennen. Dann hat es eine sehr schöne Videoarbeit, die das Thema Kopftuchschleier darstellt. Und dann hat es einen ganzen Haufen Kleider, die Rüstungen in X-Varianten, also jetzt im übertragenen Sinn, darstellen. Es sind auch sehr viele muslimische Damenkleider mit den Kopftüchern zusammen, ganz elegante Kleider. Das ist etwa die Ausstellung.
Für Sie selber, wo Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, was ist für Sie das Faszinierendste oder das Überraschendste gesehen, was Sie entdeckt haben?
Diskussionen mit den muslimischen Frauen. Das ist jetzt etwas, was ich nur in den Zeitungen verfolgt habe. Und ich habe jetzt die Gelegenheit gehabt, in den letzten zwei Jahren mit verschiedenen muslimischen Frauen hier im Kanton Luzern zu reden. Und das hat mich jetzt sehr interessiert. Und was rausgekommen ist dabei, sie haben, haben auch ihre Kleider selber jetzt bei uns gebracht und ausgestellt. Das finde ich sehr faszinierend.
Tun die Frauen ihre Kleider dann auch als Rüstung verstehen?
Nicht als Rüstung, aber sie verstehen das als Teil von ihrer Persönlichkeit. Und nicht unbedingt als religiöses Relikt, sondern einfach als Teil von ihrer Kultur. Und das habe ich jetzt gelernt, das habe ich vorher so nicht gewusst.
Sagt Heinz Horath, der Direktor vom Historischen Museum Luzern. Die Sonderausstellung Rüstungen geht morgen auf und ist bis im nächsten März zu sehen. Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 3:03, da ist noch eines das Wichtigste von heute. Zusammenfassen tut es Anna Frey.
Nur 13 Jahre nach der Eröffnung vom KKL zu Luzern muss man das Dach für 18 Millionen Franken flicken. Wer das zahlt, ist noch nicht klar. Die KKL-Leitung sagt, es sei Baupfusch von der Generalunternehmung gewesen, darum müsste die für die Kosten aufkommen. Im Frühling hat man eine Testsanierung gemacht, um zu schauen, was alles gemacht werden muss. Dabei ist herausgekommen, dass man beim Bau zum Teil Fehler gemacht hat. Stadt Luzern will weiter wachsen. Das Stadtparlament hat heute Vormittag Ja gesagt zum Bericht über die starke Stadtregion. Mit 38-7 Stimmen bei einer Enthaltung hat das Parlament beschlossen, im Volk eine Fusion mit den Agglomerationsgemeinden vorzuschlagen. Das Gemeindeparlament von Kriens hingegen ist gegen die starke Stadtregion Luzern. Der Einwohnerrat hat heute Nachmittag mit 17-11 Stimmen bei 3 Enthaltungen weitere Fusionsverhandlungen mit Luzern und anderen Agglomerationsgemeinden abgelehnt und ist damit auf der Linie vom Gemeinderat. Im Gebiet Eichhoff-Kriens an der Grenze zu Luzern soll man Hochhäuser bauen. Der Einwohnerrat Kriens hat heute Nachmittag eine Volksmotion abgelehnt, die sich gegen die geplanten Hochhäuser gewehrt hat. Auf dem Gelände soll eine Überbauung für insgesamt 200 Millionen Franken entstehen. Ein Viertel davon kommt von der Hotelfachschule Eiemei. Sie will von Kastanienbaum an die Stadtgrenze zügeln.
Zum Wetterbericht für Zentralschweiz, heute hat noch Jürg Zock von SF Meteo.
Heute Abend scheint häufig die Sonne, im Laufe der Nacht breitet sich der Nebel und Hochnebel aus. Die Temperaturen gehen auf etwa 9 Grad zurück. Um am Freitagmorgen und Vormittag ist der Nebel und Hochnebel noch rum, nur oberhalb von etwa 1500 Meter scheint häufig die Sonne. Dann um den Mittag herum lockert sich der Hochnebel auf oder wandelt sich in flache Quellwolken um. Das heisst, an den meisten Orten geht es mit einem Gemisch aus Sonne und Wolken weiter. Mit den Beisen zusammen gibt es morgen etwa 19 Grad, in Engelberg langt es für 15, auf dem Napf für 13 und auf dem Pilatus für 11 Grad. Das Wochenende ist dann meistens sonnig, nur gerade in der Morgenstunde und am Vormittag hat es im Flachland zum Teil dicken Nebel rum. Am Nachmittag ist es dann überall sonnig und es wird 20 bis 22 Grad warm.
Regionaljournal Zentralschweiz, heute ist der Thomas Heb für die Sendungen verantwortlich. Am Mikrofon war der Peter Bortmann. Das nächste Regionaljournal kommt morgen Morgen nach der 6:30 Nachrichten. Und jetzt gerade geht es dann auf der RSS weiter mit dem Echo der Zeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.